Der Pudel und der Kern. Philosophie to go. To go. To go. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold. Der Pudel
und der Kern. Hallo und herzlich willkommen bei der Pudel und der Kern. Hallo, lieber Albert.
Hallo, Jan.
Wir versuchen uns heute an einem neuen Format. Wir haben uns überlegt, dass wir ganz viel über die großen Lebensweisheiten der antiken Philosophen sprechen. Und du bist da ja ein wandelndes Lexikon, was so die echten Zitate der großen Philosophen von Seneca, Sokrates bis Buddha angeht. Aber daneben gibt es ja eine ganze Reihe von Sinnsprüchen oder Lebensweisheiten. Man weiß nicht, von wem sie stammen, aber sie wurden offensichtlich über die Jahrhunderte überliefert und haben sich auch so als Weisheitswissen weiterentwickelt und sind mittlerweile sprichwörtlich geworden. Jeder kennt sie. Also das Allgemeingut, was man verinnerlicht hat und nach dem man teilweise auch lebt. Und unser Ansatz ist, dass wir die heute mal in einer ersten Folge mal gemeinsam durchgehen und ein paar ausgewählte davon, die ich besonders spannend fand, mal mit dir zu diskutieren und mal einordnen zu lassen, ob die dann auch philosophische Bezüge haben, wovon sie vielleicht abgeleitet sind, aber auch wie du sie interpretierst und ob du sie denn für richtig empfindest. Macht das für dich Sinn?
Ja, häufig ist es mir auch aufgefallen, dass diese Sinnsprüche oder Sprichwörter häufig die letzte Stufe einer Lebensweisheit sind, die irgendwann mal tief durchdacht und erkannt worden ist und die sich dann quasi verdemokratisiert. Also die wird dann Gemeingut und kommt dann auf ganz einfache Formeln, landläufige Sprichwörter. Da enden sie, aber sie haben meistens eine tiefe Wahrheit, eine tiefe Lebensweisheit, die man irgendwo in der Geschichte der praktischen Philosophie auch wiederfindet. Das habe ich häufig gefunden. Und eigentlich war dieses System damals, es fing eigentlich alles damit an, denn der Anfang der griechischen Ethik waren die Aussprüche der sogenannten sieben Weisen. Das waren sehr frühe, noch weit vor Sokrates, lebende, bedeutende Persönlichkeiten, die bestimmte Einsichten oder Weisheiten in knappen Worten, meistens nicht mehr als drei Worte, gepackt haben. Und diese Worte wurden dann sprichwörtlich. Und wir haben sie bis heute noch, sind sie bewahrt. Und sie enthalten wirklich ganz tolle Einsichten. Und wir könnten zu jedem dieser Sprüche sicherlich auch irgendeinen in großen Spruchsammlungen, irgendeinen landläufigen, auch heute noch gebräuchliche Redewendung finden.
Springen wir doch mal direkt rein und schauen, ob sich die vielleicht bis zu den sieben Weisen zurückverfolgen lässt. Mein erster Sinnspruch, den ich mit dir mal diskutieren wollte, ist, und jetzt wird spannend, der schwierigste Schritt ist immer der erste.
Ja, das erinnert mich sofort an Lao Tse. Also den finden wir im chinesischen Denken vor 2500 Jahren. Der hat eigentlich auch immer gesagt, wie überhaupt, wir finden ihn auch an anderen Stellen im chinesischen Denken, dass bei jeder Unternehmung, die du anfängst, bei all dem, was du anpackst, solltest du im Vorhinein tiefe Gedanken machen. Erstens, ist es richtig? Ist meine Methode richtig? Ist mein Vorgehen richtig? Lohnt sich das? Da kann ich einen anderen Spruch dazu nehmen von einem griechischen Philosophen. Sieh auf das Ende. Also man muss einmal gucken, wenn ich da was anfange, wo führt das eigentlich hin? Oder wo soll das denn enden? Und warum mache ich das denn? Dass ich den Sinn begreife von dem, was ich tue. Und in der Tat sollte man am Anfang, stellt man die Weichen. Läuft der Zug mal, dann läuft er diese Weichen, die ich da gestellt habe, entlang. Und da muss man dann besonders aufpassen, damit er auch in die richtige Richtung. Wenn ich da ein bisschen Fehler mache, dann stelle ich die Weiche vielleicht ein bisschen zu weit nach links, ein bisschen zu weit nach rechts, was dann dazu führt, dass ich in 10 Kilometer, wo ich eigentlich hin will, gar nicht zu meinem Ziel komme, sondern das deutlich verfehle. Deshalb sehr vorsichtig, und das steht bei Lao Tse, wenn du etwas beginnst, am Anfang sehr vorsichtig sein und gut überlegen, ist das das Richtige? Ist das von Anfang bis Ende, werde ich damit zufrieden sein, wenn ich jetzt diesen Weg gehe?
Davon bin ich auch überzeugt, und ich kenne auch die Gegend, gerade aus meinem beruflichen Umfeld, den gegenläufigen Trend, dass so dieser Aktionismus, wir müssen jetzt loslegen und man marschiert, ohne vorher in ein Konzept Zeit und Aufwand zu investieren, und dann endet es im Nirgendwo, weil man halt eben diese Vorüberlegung vernachlässigt hat. Also insofern, da sind wir uns völlig einig, das so zu interpretieren. Also der schwierigste Schritt ist immer der erste und der erste Schritt sollte dann wahrscheinlich fundiertes Nachdenken beinhalten und ja, das Leben oder auch kleine Projekte richtig auszurichten. Mhm. Gleichzeitig meine erste Spontanreaktion war eigentlich, es so auch zu interpretieren, dass man einfach auch mal Sachen einfach mal machen muss. Ja? Also zum Beispiel hätte man ja auch unseren Podcast ein Jahr lang vorbereiten können und üben, wie man am Mikrofon spricht und alles bis ins Letzte durchdenken. Aber dann würden wir heute wahrscheinlich noch vorüberlegen und das Konzept war eigentlich eher mal so einfach mal eine Sendung oder eine Folge aufzunehmen, mal zu schauen, daran zu lernen und so dieses einfach mal machen, das finde ich schon auch eine Qualität und das könnte, so könnte man das aus meiner Sicht schon auch ein bisschen interpretieren.
Ne? Ja, richtig, genau. Manches bedarf am Anfang eines Sprunges. Da muss man reinspringen. Die Folgen kann man gar nicht alle absehen. Und schwer ist es dann, sagen wir mal, das Gewohnte, die Komfortzone zu verlassen und es mal auszuprobieren. Ich habe ja zweimal meinen Lebensweg grundsätzlich geändert, einen ganz neuen Beruf ergriffen und das war ein schwieriges Springen. Viele meiner Freunde sagten mir nachher, ach, ich hätte das auch gerne mal irgendwie das oder das eine oder andere ausprobiert, aber ich habe sehr wenige getroffen, die es gemacht haben und ich denke, es liegt an der Schwierigkeit. Das Nest, was man sich gebaut hat, denn ich bin durchaus nicht geflohen einer unangenehmen Situation, sondern ich hatte schon etwas erreicht, was eigentlich gereicht hätte für das Leben. Und dennoch dann da aus dem Nest zu springen und sagen, ich muss etwas ganz anderes, wieder von null anzufangen, ist schwierig, ist mit Ängsten verbunden. Ja, manchmal muss man springen. Oder ich glaube, bei Epikur habe ich das mal gelesen, genau. Also du sollst ja schon Gedanken machen, bevor du etwas machst und zurückhaltend sein und nicht vorschnell etwas tun. Aber dann, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist, dann musst du es konsequent anpacken und tun. Und ich denke, das ist schwierig oder manche schieben da gerne, gerade wenn der Ausgang ungewiss ist, wenn wir uns ausprobieren, etwa in einem neuen Beruf, in einer neuen Arbeitsstelle, sind die Hemmschwellen, die Ängste und die so sind sehr stark. Aber zu sich selbst zu kommen, denke ich, hat immer etappenweise mit Ausprobieren, sich ausprobieren zu tun, Mut zu haben, mal etwas aus der Spur zu scheren, etwas anderes anzufassen, ja, die Gefahr in Kauf zu nehmen, die damit auch verbunden sind. Denn letztlich für den Weisen würde ich sagen, es ist keine Gefahr. Es wird auch, wenn wir scheitern, haben wir einen großen Erkenntnisgewinn gemacht. Denn wir wissen, das ist es nicht. Bei mir war es ja so. Ich hatte die Liebe zur Philosophie, aber ich liebte auch Arthouse-Movies. Also habe ich mich als nach also der
hast juristischen dich für Jura entschieden.
Ja, das nee, aber später, als ich dann Jurist war in einer tollen Kanzlei, eigentlich alles war wunderbar. Ich war gemacht, war etabliert. Dann hat trotzdem gesagt, ich möchte nicht sterben ohne das ausprobiert zu haben, meine Sehnsucht zum Film, also bin ich in den Film gegangen. Aber nach 12 Jahren stellte ich fest, ja, das ist es auch nicht oder das ist auch nicht. Da fehlt auch noch etwas und da bin ich zur Philosophie zurückgekommen. Das war dann
richtig. Also ich habe gerade vor kurzem ein Interview gehört mit dem früheren Unterhaltungschef des ZDFs und zum Abschluss des Interviews wurde er dann gefragt, was ist denn so Ihre Empfehlung an die jungen Medienschaffenden? Was ist so die Quintessenz, die Sie Ihren Nachfolgern mitgeben? Und da hat er eben gesagt, einfach mal machen.
Ja.
Und dieses einfach mal machen, das finde ich eben, ist schon auch eine Qualität, sich da zu trauen. Aber klar, wie immer ist es halt, findet das nicht im luftleeren Raum statt, sondern dieser Spannungsbogen zwischen trotzdem überlegen, bedenke das Ende, plane zumindest die wichtigsten Eckdaten, bevor du ein Projekt startest. Ich glaube, das sollte man mittun und dann aber nicht zu lange, sondern dann springen und dann schauen, wie kalt das Wasser ist. Ne?
Auch hier kommt es auf den goldenen Schnitt an. Ich sollte mir natürlich vorher Gedanken machen, was ich da mache, welche Konsequenzen das habe. Aber wir werden nicht alle Konsequenzen überblicken. Da kommt ein Punkt, das hat Epikur eben gemeint, wo ich dann entschlossen springen muss, wo ich dann reinspringen muss. Und das ist sehr, sehr wichtig. Und von daher, dem wollte er sicherlich, dieser Unterhaltungschef, Mut machen, gerade jungen Leuten, die sich ausprobieren müssen, die sich noch nicht gefunden haben. Da ist es ganz, ganz wichtig.
Gut, der zweite Spruch, den ich rausgesucht habe, der geht in eine ähnliche Richtung oder der, könnte ich mir vorstellen, schließt dieses Thema ganz gut ab. Denn er heißt, alles ist schwer, bevor es leicht wird. Diesen Spruch habe ich aus einem Bamberger, wenn ich es richtig erinnere, Ledergeschäft. Also ein, wie nennt man denn Menschen, Handwerker, die Leder bearbeiten? Sattler, genau. Es war ein Sattler aus Bamberg. Also das war so ein Porträt über ein ganz tolles Leder-Sattler-Geschäft in Bamberg. Und der hat gesagt, sein Learning aus seinem Arbeitsleben ist, alles ist schwer, bevor es leicht wird. Und ich interpretiere es eben so, du musst dich, um irgendwo wirklich Meisterschaft zu erlangen, musst du einen harten Weg gehen und du musst dich darauf einstellen, dass es am Anfang schwierig wird, dass du das ein oder andere Mal scheitern wirst. Und dann kommt aber irgendwann dieser Punkt, wo es wie von selber geht, wo du eben in seinem Fall ganz tolle Lederbearbeitungen hinbekommst, die dir vorher eben tausendfach nicht gelungen sind und dann klappt es plötzlich.
Ja, auch da fällt mir gleich eine uralte Weisheit zu ein. Also erstmal der Gedanke ist, gerade in der praktischen Philosophie, in der Selbstkultivierung außerordentlich wichtig zu bedenken. Denn was ist Selbstkultivierung? Wir verabschieden uns von Gewohnheiten, die uns nicht gut tut, und wir sollten uns das angewöhnen, was uns gut tut. Das ist die Entwicklung der Persönlichkeit. Aber das ist eben viel leichter gesagt als getan. Denn die Gewohnheit ist wie so ein Bett, ist wie so ein Paradies. Nichts über die Gewohnheit. Und die verlassen wir, man spricht von Komfortzone, sehr ungern. Aber deshalb ist es sehr schwer, etwas Neues einzuüben. Aber das ist ganz notwendig. Und was dann passiert, wenn ich mir eine neue Denkgewohnheit, eine neue Verhaltensgewohnheit übernehme oder antrainiere, ist, dass am Anfang fällt es schwer. Ich muss nämlich gegen den alten Adam ankämpfen. Aber ist dann mal der Punkt überschritten, ist das Neue stärker geworden, dann wird es zu einer Selbstverständlichkeit und unglaublich leicht. Also jeder hat bestimmt schon mal angefangen, regelmäßig Sport zu treiben. Aber die ersten Runden, wenn man lange nicht gelaufen ist im Park, die sind nicht ohne, nicht anstrengend. Und dann am nächsten Tag wieder oder am übernächsten Tag wieder, da gibt es viele Widerstände zu überbrücken. Aber wer das dann mal an eine gewisse Zeit gemacht hat, die bei jedem irgendwie anders, ein halbes Jahr oder drei Monate oder gar ein Jahr, dann wird es wie eine Art Droge. Nicht nur, dass es leicht ist, sondern man braucht es auch. Man will es auch und es ist überhaupt keine Schwierigkeit mehr. Und ich sage, der Gedanke ist alt, weil es eine berühmte Stelle gibt, die auch sprichwörtlich, man kennt den Spruch ja, vor dem Lohn haben die Götter den Schweiß gestellt. Das ist ein Spruch aus den Werke und Tage eines griechischen Dichters, so hieß das Buch Hesiod. Das ist so etwa um Homer, also wir sind hier im 7., 8. Jahrhundert vor Christus, und der hat die berühmte Stelle dann, also vor dem Verdienst haben die Götter den Schweiß gesetzt, und dann heißt es, lang und steil ist der Weg anfangs. Aber habe ich mal die Höhe erreicht, dann wird er ganz leicht. Und das Gleiche finden wir, so trägt sich das vor, dann auch in einem berühmten Bild, das wir an verschiedenen Stellen in der griechischen Antike finden, Herakles am Scheidewege. Also das ist, Herakles steht vor zwei schönen, ja, oder zwei Frauen, sagen wir mal. Die eine ist geschminkt und aufgetakelt und verspricht ihm Lust und all sowas. Und die andere ist ganz bescheiden, ganz gemütlich, ganz normal, simpel gekleidet. Sie verspricht ihm aber Glück durch Tugend. Aber sie sagt ganz ehrlich, ja, das musst du dir aber erarbeiten. Du kommst hier nicht sofort von einem Vergnügen zum anderen. Und Herakles überlegt, natürlich entscheidet er sich für den Weg der Tugend, weil das dann eben ein dauerhaftes Glück bringt und nicht so ein Vergnügen, nicht eine Summe von Vergnügen, sondern er wollte eigentlich sich vollenden und zu einem dauerhaften Zustand eines glücklichen, mit sich zufriedenen Menschen kommen. Der ist aber nur über den Weg der Tugend, und auch da heißt es, dass das sehr schwer ist.
Wobei er ja nie erfahren wird, wie es mit der anderen Frau gewesen wäre. Ne?
Ja. Gut, ja, aber also ich finde, da sagte die eine, diese Frau, der er dann folgt, heißt ja Arete, Tugend. Und die sagt dann dem Herakles, die Götter ließen den Menschen nichts ohne Mühe und Fleiß zukommen. Also man muss, das ist der Gedanke eigentlich, man muss sich, die guten Dinge, die kosten auch ihren Preis, die muss man sich erarbeiten. Und das ist jetzt in der Für die Persönlichkeitsentwicklung, für das gute Leben heißt das insbesondere, man muss sich wirklich bestimmte mentale Prozesse einüben, umgewöhnen. Man muss eine gewisse Strenge mit sich haben, eine gewisse Regelmäßigkeit aufbringen, damit sich bestimmte Gewohnheiten verinnerlichen, eins werden und zu diesem Automatismus führen, der nachher leicht ist. Also ich habe viele dieser Übungen, die ich in meinen Büchern auch beschrieben habe, wie man bestimmte negative Affekte wie Angst, Sorgen, Neid, Eifersucht, Habgier, wie man das ablegt. Ich habe diese Übungen gemacht. Das Ergebnis ist, dass es jetzt eigentlich im normalen täglichen Leben ich überhaupt nicht mehr nachdenken muss in irgendeiner, also in der Regel jedenfalls. Es ist alles Automatismus geworden und ich mache automatisch das, was ich mal vor ein paar Jahren oder vor 10 Jahren, je nachdem, wann ich diesen Erkenntnisprozess, diese Erfahrung gemacht habe, dass das vielleicht gut ist, eine gute Gewohnheit oder das eine schlechte, die ich ablegen sollte, wo ich dann diesen Prozess mir erarbeitet habe und dann ist es so ein Muster, ein neuronalen Muster, ein neues geworden, das mich wie ein Autopilot steuert.
Also für mich beinhaltet das ja so einen gewissen Grundoptimismus, dass vieles möglich ist, nur eben, dass man sich halt mal leicht, mal schwer erarbeiten muss. Mhm. Die wenigsten Sachen fallen dir einfach so in den Schoß und du musst dich darauf einstellen, dass es erstmal schmerzhaft, anstrengend, was auch immer wird. Aber es besteht berechtigte Hoffnung, dass irgendwann der Knoten platzt und es dir dann leicht von der Hand geht. Mhm. Ich strebe ja eigentlich in meinem neuen Leben so eine gewisse Leichtigkeit an, aber auch das ist, finde ich, kein Widerspruch. Es gibt halt einfach dieses von vornherein, alles ist leicht, das gibt es halt leider nur ganz selten. Mhm. Interpretiere ich das richtig?
Ja, ich denke auch. Also ich habe auch diese Übungen. Ja, ich musste da was Inneres überwinden, aber es war auch nicht so, wenn die Einsicht da ist, wenn man es verstanden hat, das ist richtig gut, dann geht es auch leicht von der Hand, schon der Übungsprozess dann. Aber bei vielen Menschen, sie leben nicht so, wie sie leben möchten und das liegt daran, dass sie in ihren alten Gewohnheiten verhaftet bleiben und diesen Kampf nicht gewinnen in der einen oder anderen Hinsicht und da nicht rauskommen. Sich immer wieder ärgern, obwohl sie wissen, ärgern bringt eigentlich gar nichts, will ich schon lange aufgeben. Aufbrausen etc. Aber sie kriegen die wilden Fähre ihrer Seele nicht in den Griff, sie trainieren sie nicht, sie arbeiten nicht genügend mit ihnen. Vielleicht fehlt ihnen auch das Wissen, denn Wissen kommt dazu. Ich muss erstmal wissen, warum ich etwas tue und wie ich etwas richtig tue. Deshalb betreiben wir Philosophie, deshalb ist das nicht nur ein Übungsprozess, das ist der zweite Teil. Der erste Teil ist erstmal zu einer klaren und guten Einsicht kommen, wo denn mein Glück liegt und wo ich es zu suchen habe, denn das war wie Herakles am Scheideweg. Der hat sich ja dann erstmal nachgedacht und dann gesagt, wahrscheinlich ist die Tugend der richtige Weg. Aber dann musste er den Weg natürlich gehen. Davon ist da nicht mehr die Rede. Mhm. Ist nur dieser Sprung gemeint. Aber der ist, wie die Tugend ihm eben gesagt haben, ja, der ist mit einigen Mühen verbunden. Ja.
Also durchhalten ist auch eine philosophische Qualität.
Mhm. Ja, unbedingt. Die Dauer ist die Art des Weisen. So heißt es im Buch der Wandlungen. Altes chinesisches Weisheitsbuch.
Kommen wir zum nächsten Sinnspruch. Der lautet, das Leben ist wie ein Echo. Was du ausstrahlst, kehrt zu dir zurück. Was vielleicht noch ein bisschen volkstümlicher oder sich noch stärker durchgesetzt hat, ist so eine Ableitung davon, wie man in den Wald ruft, so kommt es zurück. Also, das Leben ist wie ein Echo. Was du ausstrahlst, kehrt zu dir zurück. Was klickt da bei dir?
Also, da fällt mir spontan ein Ausspruch ein von einem griechischen Philosophen, Hekaton hieß der, jetzt fällt er mir ein, der ist nicht so bekannt, der sagte einmal, ich sage dir ein Geheimnis, wenn du geliebt werden möchtest, Liebe, eigentlich sehr schön, finde ich das, also die Liebe, die muss man sich auch erarbeiten, man muss geben. Und was sich hier natürlich aus, wir wissen es heute, das ist die Sache ja der Spiegelneuronen, wie ich ausstrahle, wie ich mich gebe, so strahlt normalerweise mein Gegenüber zurück. Bin ich missmutig, übernimmt der ein bisschen diesen Missmut und reagiert so. Bin ich fröhlich, zugewandt, liebevoll und deshalb ist dieser Gesichtspunkt so wichtig. Ich muss in mir Frieden schaffen, dass ich Kraft und Energie habe, mit Wohlwollen jedem zu begegnen. Mit der Fähigkeit, mit ihnen in Resonanz zu treten, mit der Einladung, ich bin jetzt da für dich oder ich bin auf dich eingestellt, sag mir, wer du bist oder gib Töne von dir. Und das empfindet der andere immer als Einladung, sich auch zu öffnen und genauso zu reagieren. Das heißt, der sicherste Weg, tragende, nährende Resonanzbeziehungen aufzubauen. Und es gibt, glaube ich, nichts Wichtigeres als in einem gelingenden Leben als geglückte soziale Verbindungen, Beziehungen, das Verbundenheit herzustellen, insbesondere zu anderen Menschen in Resonanz zu gehen. Und das ist so, wie ich schwinge, schwingt der andere. Schwinge ich voller Aggression, voller ungelöster Konflikte etc., wird der andere genauso reagieren. Er wird sich gar nicht oder wird sich abwenden, gar nicht darauf einlassen. Ruhe ich in mir, strahle ich das aus, die Liebe zu mir selbst auch, übertrage ich sie auf den anderen, bin ich zugewandt, sehe ich in dem anderen einen Menschen auf gleicher Ebene, schätze ihn wert, interessiere mich für ihn, dann wird er sich öffnen.
Ich habe es sehr häufig so erlebt, auch eine gewisse Selbstsicherheit, wenn man beispielsweise im beruflichen Umfeld irgendwie das Gefühl hat, das Ding, dieses Konzept, dieser Pitch, den man da jetzt hat, den holen wir nach Hause, da kann es keine andere Agentur geben, die das besser gelöst hat. Dann geht man in so ein Meeting rein, präsentiert und holt das Ding. Und umgekehrt gibt es so Tage, schon der Weg dahin ist schwierig. Also keine Ahnung, das Auto bleibt auf dem Weg dahin. Also nichts funktioniert, das strahlt man aus und so passiert es dann auch. Ja. Ne? Also unter anderem da merke ich diese Ausstrahlung, die Selbstsicherheit, die überträgt sich dann auch aufs Team oder die Unsicherheit umgekehrt genauso. Das geht mir auch mit den Kindern manchmal so. Wenn ich nervös bin, werden die auch nervös. Ja, so sind diese Spiegelneuronen vermutlich, die dahinter stecken. Ne?
Ja, eine ganz wichtige Einsicht auch für Führungskräfte oder für Lehrer. Sie müssen in sich diese Ruhe und Kraft, diese Ausgeglichenheit herstellen, die Energie fördert oder die Energie sprießen lässt, die insbesondere Begeisterung, Inspiration und einen freudigen Willen, etwas anzupacken, etwas zu tun, in sich wachrufen. Das überträgt sich unmittelbar auf die Mitarbeiter. Für den Lehrer heißt das, schaffe Begeisterung. Diese Begeisterung wird Schüler begeistern. Und mit Begeisterung, Gerald Hüther sagt das immer wieder, das ist die Wurzel von Lernprozessen, die dauerhaft sind, die wirklich etwas verändern. Und diese Begeisterung darf nicht fehlen bei einer Lehrkraft. Sonst entsteht die auch nicht und dann entsteht auch nicht der Wille zu lernen und die Prozesse des Lernens beim Schüler werden sich nicht so abspielen. Das ist in allen Ebenen, in allen Beziehungen, gerade auch Paarbeziehungen, ist es sehr wichtig. Und all dem liegt eigentlich zugrunde, das kommt man nicht, das kann man sich nicht auferzwingen, das muss von innen heraus kommen, das kann man nicht vorspielen, das kann man nicht simulieren. Das heißt, du musst in deinem Seelenhaushalt erstmal Ordnung schaffen, du musst mit dir ins Reine kommen, mit dir klar sein, tiefste Liebesbeziehung zu dir selbst, du sagst, so bin ich mag mich so und das ist gut so. Das heißt nicht unkritisch da sein und sich nicht an sich arbeiten. Aber wenn du das gut gemacht hast und du bist im Reinen mit dir, dann strahlst du das aus und das ist die Voraussetzung. Und wenn du das nicht hast in dir selbst, diese innere Ruhe und diese Zufriedenheit, dann wird es sehr schwer, dem anderen etwas Positivität oder Begeisterung zu vermitteln. Du strahlst nämlich dann irgendwie nicht aus.
Ich habe das Gefühl, das ist ja was, was jeder erstmal bei sich und in seinem Mikrokosmos leisten muss. Aktuell strahlt unsere Gesellschaft das nicht so richtig aus. Ne? Also man überall Gemecker gerade, überall Krisen, ja auch nicht besonders viel Selbstvertrauen. Vielleicht ist das was, wo jeder so ein bisschen stärker wieder an sich arbeiten muss in seinem Mikrokosmos für mehr Positivität oder für mehr Optimismus, Gelassenheit zu sorgen, damit insgesamt so diese Krisenstimmung vielleicht auch wieder sich auflösen könnte.
Ja, ich finde es sehr schade, weil die äußeren Bedingungen ja hier in unserem Land oder früher in ganz Europa, jetzt jedenfalls im überwiegenden Europa, die äußeren Bedingungen so günstig sind, dass wir das eigentlich alle entwickeln könnten. Aber gerade jetzt hat man den Eindruck, als wenn das besonders schwer wäre oder sich es nicht entwickeln. Ich erkläre mir das so, dass man erwartete von dem Reichtum, relativen Reichtum, von der Bequemlichkeit, von dem hohen Lebensstandard, den man erworben hat. Man denkt, jetzt muss man glücklich sein. Aber das Glück spielt auf einer ganz anderen Ebene. Das sind nur die äußeren Rahmenbedingungen. Und das erlebt der Mensch als Enttäuschung. Jetzt habe ich so viel Geld, jetzt habe ich so meine Autos und wo ist das Glück? Wo ist denn das Glück? Es stellt sich nicht ein, weil er vielleicht keine Philosophie betreibt oder keine richtige Philosophie. Philosophie, weil er vielleicht nicht im Äußeren vielleicht für viel Geld besorgt haben, im Inneren aber verarmt ist oder da keinen Reichtum gebildet hatte. Und das erlebt er als Frustration, ist ihm gar nicht bewusst und schuld sind die anderen. Das ist es. Dann macht er den Sprung, projiziert das jetzt die Politik. Oder sind die Katastrophen auf der Welt? Er erlebt überhaupt gar keine Katastrophe hier. Ne? Er lebt, der Kühlschrank ist voll, er lebt hier wie eine Made im Speck. Dann die Katastrophen, sie sind sehr, sehr weit entfernt. Und sie waren auch immer da zu jeder geschichtlichen Epoche. Aber er hat dann ein gutes Gegenüber, auf dem er alles abladen kann und sich somit aus der Verantwortung stiehlt, bei sich selbst anzufangen für sein gutes Leben. Also ich könnte mir vorstellen, dass gerade der hohe Lebensstandard, den wir hier erreichen, haben in den Konsumländern, deshalb dazu führt, zu einer gewissen Unzufriedenheit, weil der normale Mensch dachte oder denkt, jetzt muss doch sich irgendwann das Glück einstellen, jetzt habe ich doch alles erreicht. Und die Frustration, dass das nicht der Fall ist, die führt zu einer Unzufriedenheit. Sie sind unzufrieden im Grunde mit sich selbst.
Finde ich einen guten Ansatz und spannender Erklärungsversuch. So oder so sollten wir alle versuchen, ein bisschen mehr Optimismus oder daran zu arbeiten.
Die Welt hat so viele schöne Seiten und ich sage immer da, ja, Kriege ist was ganz, ganz Schreckliches. Aber wo herrschen Kriege? Auf 2% der Weltoberfläche. In dem Übrigen dürfen wir nicht vergessen, dass im anderen Frieden herrschte. Es gibt Hunger, was ganz, ganz Grausames und ganz Schreckliches. Wir sollten alles tun, den abzustellen. Aber auf einen Hungernden kommen 9 Menschen, die nie Hunger erfahren haben und sind vielleicht schon im hohen Alter. Also seit vielen Jahren ist es schon so, dass wo einer stirbt, da werden 2, 3 geboren. Vor 200 Jahren hatten wir 1 Milliarde Menschen. Noch vor 100 Jahren hatten wir 2 Milliarden und jetzt haben wir 8 Milliarden, die alle irgendwie glückliche Momente jeden Tag erleben oder einen Großteil davon. Das wird alles immer vergessen und man braucht gar nicht so weit zu gucken oder historisch zu gucken, man braucht nur auf sein Leben zu gucken. Wann hast du denn Hunger gehabt, richtig, und konntest du nicht stillen oder ich oder irgendein anderer hier in Deutschland? Das wird es geben, leider. Aber bei 84 Millionen, würde ich mal schätzen, sind 83 erlebens, haben es noch nicht erlebt. Das wird alles als selbstverständlich genommen. Aber das und vieles andere kann man als Anlass nehmen, sich am Leben, an seinem Leben zu erfreuen und den Missmut abzulegen. Aber dazu musst du eben in deinem Seelenhause aufgeräumt zu haben. Da liegt das Problem.
Aber wir haben zum Abschluss noch einen sehr schönen Sinnspruch, der genau auch in diese Richtung zielt, beziehungsweise das eine ist ja, das positiv wahrzunehmen, ohne es sich schön zu reden, und das andere ist, und jetzt komme ich zum Sinnspruch, den ein Freund von mir, der Michel, der hat für seine Kinder, fand ich eine super Idee, einen Adventskalender mit 24 Sinnsprüchen, seinen Learnings aus seinem Leben an seine Kinder jeden Tag einen weitergegeben. Schön. Und für sie interpretiert. Und einen davon habe ich rausgegriffen, der ist, glaube ich, auch relativ bekannt, aber ich finde auch sehr wichtig. Und zwar lautet er: Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und das trifft es ja ganz gut, ne? Also es hilft nicht zu meckern, sondern eigentlich, weiß ich zum Beispiel, über die Politik zu meckern, sondern eigentlich geht es darum, dass man sagt, okay, ich lasse mich aufstellen für den Gemeinderat und versuche, die Bebauungspläne, die mich nerven, in meinem Umfeld positiv zu beeinflussen.
Ja, das ist gut. Als wenn man das Recht zur Kritik verloren hat, wenn man nicht irgendwie versucht, in seinem Bereich oder so, gegen das gleiche Übel, das man da kritisiert, irgendwie anzugehen. Ja, ist ein ganz wichtiger Satz, der gerade auch für die Philosophie, die ich gerne weitergebe, von Bedeutung ist. Seneca sagte, die praktische Philosophie hat 2 Teile, den theoretischen und den praktischen. Und wer etwas weiß, der ist noch lange nicht weise, solange es nicht tut. Also, und dass es ein Gleichzeitigsein ist. Also es ist nicht, dass wir uns Erkenntnis bemühen und dann aus dem Haus raustreten und es anfangen müssen. Nein, es gleichzeitig, wenn wir schon im Haus sind, wenn wir schon lernen, müssen wir auch so leben oder müssen wir auch leben wir auch und praktizieren auch ethische Werte in jedem Moment. Das eine kommt nicht vor das andere und deshalb ist jedes Wissen, sagte einmal Epikur, jede Weisheit ist leer, oder jeder philosophische Satz, Lehrsatz ist bedeutungslos, solange er nicht gelebt wird, solange er nicht dazu beiträgt, so wie er sich ausdrückt, eine Leidenschaft zu heilen. Leidenschaft war jetzt etwas im strengen Wurzel, was Leidenschaft, also eine Emotion, ein Affekt, den wir nicht mehr im Griff haben. Also muss jeder philosophische Lehrsatz irgendwie auch da enden. Das heißt, Wissen, das nur im Kopf ist und nicht angewendet wird, ist wertlos.
Man muss in die Umsetzung kommen.
Richtig.
Und ich interpretiere es zusätzlich noch so, es gibt ja so viele Sachen, von denen man denkt, ja, wäre schön, wenn mir das mal passieren würde. Weiß ich, super, wenn ich mal endlich mal eine Frau kennenlernen würde, wenn eine geschäftliche Idee Wahrheit würde oder sportliche Erfolge. Aber man muss sich vergegenwärtigen, all das wird voraussichtlich nicht passieren, außer man selber leitet den Weg dahin ein, ne? Und stellt die Weiche auf, ich mache das jetzt, ich gehe heute Abend mal raus, sonst lerne ich auch niemanden kennen. Wenn ich nicht die erste Trainingseinheit starte, dann werde ich auch nicht abnehmen. Oder also alle diese Themen, die allerwenigsten Sachen, guten Sachen, die einem im Leben passieren, kommen durch Zufall auf einen runter, sondern man hat vorher schon den Hebel in diese Richtung gestellt.
Ja, und da zeigt sich wieder, dass es häufig diese Trägheit ist, die uns da bremst, abbremst. Und wir lassen es wir wissen, wie es geht und ja, wunderbar, so sollte ich eigentlich leben. Und dann aber es umzusetzen, auf die Kette zu bringen und sich die Mühe zu geben, vielleicht aus der Komfortzone herauszugehen und es anzupacken, da kommt wieder die Bequemlichkeit und eine gewisse Trägheit und kommt dann und hält einen davon ab. Und das ist sehr, sehr schade und deshalb muss in dem Moment immer aufblitzen. Ein schöner Gedanke, aber wertlos, wenn du nicht an seine Realisierung denkst.
Sehr gut. In diesem Sinne haben wir das heute einfach mal so umgesetzt, dieses neue Format der Sinnsprüche, die wir, oder vor allem du, philosophisch auseinandergenommen haben. Und ich fand es jetzt sehr spannend, waren für mich einige Impulse dabei, über die ich gut nochmal nachdenken kann und vielleicht ja auch eben in die Umsetzung in meinem Leben bringe. Uns würde natürlich interessieren, wie ihr das empfindet, ob das ein Format ist, was wir hin und wieder mal einstreuen sollten. Also insofern schreibt uns jederzeit gerne info@pudel-kern.com oder hinterlasst uns einen Kommentar auf den verschiedenen Plattformen da.
Oder schickt uns gute Sinnsprüche, die wir mal auseinandernehmen sollen.
Richtig, gute Idee. Schickt uns mal was ein, was vielleicht nicht von Plato ist, aber was man trotzdem besprechen sollte.
Von der Oma, vom Papa oder...
Immer her damit. Danke jetzt erstmal fürs Zuhören. Albert, danke dir und
danke
bis zum nächsten Mal.
Ja.
Macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss.
Der Pudel und der Kern. Der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebholt. www.pudel-kern.com